Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Die Sommerpause der Formel 1 Saison 2024 ist vorbei. Es ist nicht die letzte längere Pause, die wir haben, aber jetzt haben wir erstmal wieder ein paar Rennen vor der Brust und wir freuen uns auf den Auftakt in Zandvoort. Der große Preis der Niederlande steht auf dem Programm. Das Max Verstappen Heimspiel, die große Verstappen Party. Aber wird es auch wirklich in diesem Jahr die Party, die sich alle Oranje-Fans dort erhoffen? Darauf werden wir heute vorausblicken. Wir, das sind meine kleine Stroopwaffel, Dennis Lewandowski. Hallo Dennis.
Hallo Kevin und hallo da draußen.
Und wir freuen uns heute über weibliche Unterstützung und wir freuen uns, dass sie das erste Mal seit 2 Jahren wieder bei uns im Podcast dabei ist und wir sie an diesem Wochenende als Moderatorin bei der Formel-1-Übertragung beim RTL sehen dürfen. Wir freuen uns sehr, dass Laura Papendick vorbeischaut. Hallo Laura.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hat letztes Mal Spaß gemacht und deswegen habe ich direkt zugesagt.
Ja, das freut uns erst recht, also wenn es so ist. Ja, also freuen wir uns auf eine schöne, knackige Stunde heute mit dir. Ich bin Kevin Scheuren, falls ihr das auch noch wissen wollt, aber das wisst ihr ja eigentlich schon. Ja, der große Preis der Niederlande läutet also streng genommen ist es ja nicht der Start in die zweite Halbzeit der Formel 1 Saison 2024, weil die Halbzeit haben wir ja schon überschritten, aber für uns ist es so gesehen die zweite Hälfte. So, Laura, du kommst ja auch aus dem Fußball, ne? Zweite Halbzeit, da kommt es ja auch drauf an, das, was man sich in der ersten Halbzeit aufgebaut hat, sich nicht mit dem Hintern wieder einzureißen, ja, oder aber zu hoffen, dass es der Underdog doch noch nach vorne kommt und den Favoriten schlägt. Hast du Vorfreude auf diese zweite Formel 1 Saisonhälfte dieses Jahr?
Auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, weil eben die erste Hälfte so spannend war. Also ich finde, ist so losgegangen, da hat man gedacht, ach, alles beim Alten, hat sich nicht viel verändert. Aber jetzt gerade so die letzten Rennen, die haben eben gezeigt, dass es irgendwie alles näher beisammengerückt und Verstappen und Co. vielleicht doch nicht mehr ganz so stark, wie sie am Anfang der Saison waren oder auch die vergangenen Jahre, muss man ja schon fast sagen. Deswegen habe ich richtig Bock, weil ich glaube, dass es richtig spannend werden könnte und noch spannender als es eh schon ist. Klar, wenn man jetzt den WM-Stand anguckt, da sagt man, ach komm, das ist immer noch ein dickes Polster. Aber ich glaube, das rutscht alles noch ein bisschen enger beisammen und deswegen freue ich mich sehr darauf.
Glaubst du denn, dass McLaren das Momentum, was sie sich in der ersten Saisonhälfte aufgebaut haben, konservieren können und diese kleinen Fehler, die es halt immer wieder gab, weil dieser Abstand zwischen ihnen und Red Bull könnte ja viel, viel geringer sein. Also es gab ja einige Rennen jetzt mal abseits von dem Team-Order-Desaster aus Sicht vieler McLaren-Fans, was dort vor einigen Rennen gelaufen ist, dann doch schon Rennen, in dem man sich selber so ein bisschen schwerer gemacht hat, als es sein sollte. Glaubst du, dass man jetzt, obwohl Shutdown war und man natürlich offiziell nicht viel arbeiten durfte, konnte, sollte, dass man trotzdem da in Medias Res gegangen ist, um da irgendwie diese Schlüssel zu finden, die es bräuchte, um noch in dieser Saison tatsächlich den großen Angriff zu starten?
Also ich wünsche es mir erstmal für uns als Fans und Zuschauer, dass es so ist. Ich glaube auch, dass ich finde ja, die Pause war ja gar nicht so lang, ne? Also was haben wir jetzt, 4 Wochen oder was waren es am Ende? Vielleicht maximal 5. Ich finde, trotzdem hilft das vielleicht auch mal so ein bisschen, die Köpfe wieder frei zu kriegen und zu sagen, okay, vielleicht auch wirklich Revue passieren zu lassen, okay, da haben wir das und das liegen gelassen, das hätten wir besser machen können. Und ich glaube tatsächlich, dass Red Bull viel mehr beschäftigt war, damit zu überlegen, woran hat es gelegen in den letzten Rennen? Und dass die viel mehr eigentlich Arbeit hatten jetzt in der Sommerpause, weil sie das natürlich jetzt nicht noch auf gut Deutsch verkacken wollen am Ende der Saison. Also wie ich eben gesagt habe, also noch ist das Polster ja groß, aber ich glaube schon, dass McLaren aus den Fehlern, die sie gemacht haben, gelernt hat. Ob das jetzt am Ende tatsächlich dazu reicht, Red Bull vom Thron zu stoßen und vielleicht einen Nicht-Verstappen-Weltmeister hervorzubringen, das wage ich jetzt ehrlich gesagt auch zu bezweifeln. Aber ich glaube trotzdem, dass sie noch näher rankommen werden und vielleicht auch mal die Chancen nutzen, die sie ja zuletzt nicht genutzt haben, muss man sagen. Also weil dann, wenn Verstappen eben nicht der Sieger war, war es eben auch nicht so, dass McLaren dann ganz oben stand. Und deswegen glaube ich schon, dass die ein bisschen gearbeitet haben, insbesondere vielleicht auch im Köpfchen gearbeitet haben und da ein bisschen näher rankommen werden. Traue ich ihnen zu.
Dennis, kommen wir zu Red Bull. Und da haben wir ja in den letzten Wochen dann wichtige News auch tatsächlich aus dem Red Bull-Stall insgesamt mitbekommen. Und zwar erstens, dass Daniel Ricciardo weiter bei den Racing Bulls fahren wird, an der Seite von Yuki Tsunoda. also nicht rüber wechselt in das Hauptteam zu Red Bull Racing, denn dort wird Sergio Perez erstmal bis Saisonende weitermachen. Zumindest sagt man das. Ja. Also die Diskussionen werden sicherlich nicht aufhören, wenn die Ergebnisse und wenn die Leistungen des Mexikaners so bleiben, wie sie waren in der ersten Saisonhälfte. Ist das also für dich nur eine trügerische Ruhe und ist das eine Ruhe, die dieses ganze Konstrukt aber jetzt gerade auch braucht, eben in Anbetracht dessen, dass nicht nur McLaren natürlich ein großer Konkurrent ist in dieser Saison, sondern auch Mercedes jetzt kurz vor der Sommerpause gezeigt hat, oh, pass auf, also wir können auch noch ein Wörtchen mitreden.
Ja, auch mit ein bisschen Abstand muss ich da sagen, kann ich mehr und mehr nachvollziehen, warum Red Bull diesen Schritt gegangen ist, weil Sergio Perez einfach vielleicht die sicherste Variante ist. Ich bin aber wirklich gespannt, besonders jetzt auch direkt in Zandvoort, wie er sich mit diesem, ja, mit diesem Geschenk, kann man sagen, schlagen wird, dass er dieses Cockpit behalten darf, obwohl man halt ehrlicherweise sagen muss, dass die letzten Rennen das nicht wirklich gerechtfertigt haben. Und ich bin auch wirklich drauf gespannt, wie Red Bull reagiert, wenn die Ergebnisse jetzt weiter in dem bleiben, wie sie jetzt waren. Das wird sehr spannend zu beobachten und ob diese trügerische Ruhe dann vorhanden bleibt oder ob Red Bull ganz schnell wieder in, ja, in Handlungswahn verfällt. Denn ich glaube, ehrlicherweise, ganz vom Tisch ist das Thema noch nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Perez, wenn die Leistung weiter so sein wird, die Saison wirklich beendet. Da fehlt mir ein bisschen die Fantasie für.
Laura, wie siehst du es eigentlich? Also warst du überrascht, als du die Nachricht gelesen hast, dass man mit Perez weitermachen würde? Glaubst du, das war vielleicht auch ein Wunsch von Max Verstappen? Da, also klar, mit Daniel Ricciardo kommt er ja eigentlich sehr gut aus, aber da jetzt vielleicht keine unnötige Unruhe, keinen unnötigen Wechsel reinzubringen, um zu sagen, okay, wir versuchen das jetzt bestmöglich als Team dann auch so zu Ende zu bringen, weil wenn man da jetzt wirklich wild umhertauscht, kann das ja eigentlich auch im Ernstfall für noch mehr Stress sorgen, als jetzt zu sagen, okay, wir versuchen jetzt Checo irgendwie gemeinsam aufzubauen.
Ja, vor allem muss man auch sagen, Red Bull hatte zuletzt zu viel Stress, ne? Also da hatten sie echt zu Genüge von. Deswegen wollen sie wahrscheinlich ein bisschen Ruhe reinkriegen. Ich glaube nur trotzdem, also für mich war es schon überraschend, weil eben auch so viel immer spekuliert wurde darüber und wie ihr eben gesagt habt, die Leistung natürlich jetzt auch nicht für ihn gesprochen hat. Und man dann eben auch denkt, es ist eben Red Bull und es ist kein kleiner Rennstall, wo man vielleicht nochmal ein Auge zudrücken kann, sondern es ist eben also das Nonplusultra. Und da so einen Fahrer mit durchzuziehen und durchzuschleifen, finde ich tatsächlich schwierig und auch riskant. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es eben einfach dazu dient, ein bisschen Ruhe reinzukriegen, beim Alten in dem Sinne zu bleiben und zu gucken, was passiert. Aber ich bin voll bei euch. Ich glaube, das Thema ist noch lange nicht vom Tisch. Lasst ihn jetzt mal 2-3 Rennen wieder nicht so performen. Dann reden wir da, glaube ich, alle wieder drüber. Und ich glaube, irgendwann wird dann Red Bull auch die Reißleine ziehen, könnte ich mir vorstellen. Also ich weiß nicht, ob, wenn das Stand jetzt also so bleibt, wie er zuletzt gefahren ist und die Leistung, die er zuletzt gebracht hat, wenn das weiterhin so geht, glaube ich nicht, dass er im letzten Rennen auch noch mit dabei ist.
Ja, mit dafür sorgen könnten nicht nur schlechte Leistungen von Sergio Perez, sondern auch gute Leistungen von Mercedes. Also wenn die auch weiter diesen Leistungsauf, was sie quasi haben, also diesen Weg nach oben, den sie gerade gehen, Dennis, weiterführen können. Traust du es denen zu, das so zu schaffen? Weil auch da muss man sagen, natürlich schaut da auch viel auf den abwandernden Lewis Hamilton. Die Frage, wer da das Cockpit von ihm bekommt, ist noch offen. Da könnte sich zum großen Preis von Italien vielleicht was in Richtung Kimi Antonelli bewegen. Da warten wir eigentlich nur drauf, ob es dann er ist oder doch noch irgendjemand anders. Oder glaubst du, dass jetzt vielleicht sogar der Moment für Ferrari wiederkommen könnte? Ja, dass auch die die Sommerpause genutzt haben, um so ein bisschen Luft zu holen, um zu verstehen, was sie da mit dem Update vielleicht nicht ganz in die richtige Richtung gelenkt haben, um das nochmal ein bisschen umzukehren. Ja, was ist da so gerade bei diesen beiden Teams, die dahinter Red Bull und McLaren kommen, dein Bauchgefühl für die nächsten Rennen, für das Rennen in Zandvoort zum Beispiel auch?
Ja, also Mercedes muss man wirklich sagen und da muss ich mich auch selber ein bisschen Lügen strafen, denn ich hatte da absolut nicht mitgerechnet und habe ja auch vor Wochen und Monaten noch gesagt, dass ich nicht glaube, dass Mercedes den Turnaround noch vor der Regeländerung schafft und das haben sie bravourös gemacht und trotz dessen, dass im Endeffekt mit Lewis Hamilton da ein Fahrer drin sitzt, der mehr oder weniger auf dem Papier halt schon im nächsten Team ist und das ringt mir sehr viel Respekt ab und ich glaube wirklich, dass, wenn ich den Vergleich jetzt ziehe, zwischen Mercedes und Ferrari sehe ich persönlich aktuell wirklich Mercedes weiter vorne. Sie haben schon gezeigt, dass sie McLaren und Red Bull angreifen können. Von Ferrari fehlt mir das einfach. Und klar, Ferrari ist immer dafür gut, auch wieder aus dem Nichts heraus zu erscheinen und dann doch mal einen Rennsieg zu einzuholen. Aktuell, wenn ich die letzten Rennen sehe, ist da aber wenig Hoffnung bei mir. Und ja, wir wissen ja alle, zwischen offiziell und inoffiziell ist es natürlich beim Sommer-Shutdown immer so eine Gretchenfrage. Aber ich kann mir jetzt zumindest nicht vorstellen, dass sie während der Sommerpause wirklich was gefunden haben. Vielleicht jetzt in den nächsten Rennen. Ganz verkehrt war die Leistung in Ungarn ja nicht. Ich denke, da kann man drauf aufbauen. Und ich würde sagen, Zandvoort hat ja zumindest so die ein oder andere Ähnlichkeit auch zu Ungarn, wenn man so das Streckenlayout sieht. Also da könnte man vielleicht auch zumindest drauf aufbauen. Aber wenn du mich jetzt wirklich direkt fragen würdest, würde ich da sagen, Mercedes müsste meiner Meinung nach klar die Nase vorn haben in dem Vergleich.
Laura, was ist deine Einschätzung? Ferrari, die ja gehofft haben, dass nach dem Rennen in Monaco so der große Gang nach oben für Charles Leclerc ansteht. Fred Vasseur sprach von einem Leclerc vor dem Monaco-Sieg und von einem Leclerc nach dem Monaco-Sieg. Ja, würde er sich vielleicht jetzt auch wieder andersrum wünschen, das weiß man nicht so genau. Und Mercedes, die ja auch tatsächlich dann es geschafft haben, aus eigener Kraft auch Rennen zu gewinnen. Jetzt in Belgien natürlich diese bittere Situation für George Russell, der ein herausragendes Rennen auf der Einstoppstrategie gefahren ist. Ja, und am Ende aber disqualifiziert wurde. Natürlich gehen die mit breiter Brust in diese zweite Saisonhälfte und es kommen ja noch einige Rennen, gerade so in dieser zweiten Saisonhälfte, die auch Lewis Hamilton zum Beispiel sehr gefallen. Viele Orte, an denen er sehr gerne gewinnt. Glaubst du, dass Mercedes dieses berühmte Momentum mitziehen kann oder traust du es Ferrari zu, da auch nochmal zwischenzustechen?
Nee, ich traue es tatsächlich Mercedes zu, dass sie genau da weitermachen, wo sie jetzt zuletzt aufgehört haben, weil die sind einfach extrem erfahren, sowohl die Fahrer, klar, Hamilton brauchen wir gar nicht drüber reden, aber auch das Team ja insgesamt. Die waren katastrophal gestartet und ich bin voll bei euch, ich hätte damit auch nicht gerechnet, dass sie es tatsächlich dann doch relativ schnell schaffen, irgendwie das Ruder wieder rumzureißen. Aber anscheinend haben sie ja was gefunden, wo sie gemerkt haben, oh, das war unser Problem, jetzt sind wir auf einem besseren Weg. Und ich glaube, die werden echt da weitermachen. Weil wenn Mercedes funktioniert grundsätzlich, dann fahren die vorne mit. Und deswegen glaube ich ehrlich gesagt, dass Hamilton bestimmt noch einen Sieg einfahren wird. Er musste ja sehr, sehr lange warten auf den Sieg jetzt. Also gefühlt war man das ja gar nicht mehr gewohnt, dass Hamilton überhaupt auf dem Podest unterwegs ist. Deswegen glaube ich, dass die auf jeden Fall weiter vorne mitfahren werden. Bei Ferrari, boah, bin ich auch ein bisschen kritisch. Also ich glaube, die werden immer mal wieder ihre Höhepunkte haben, aber so wie wir Ferrari kennen, werden die auch immer mal wieder Rückfälle haben. Also ich glaube nicht, dass die jetzt permanent vorne angreifen werden, auch wenn sie, glaube ich, jetzt noch mit Leclerc Dritter sind, glaube ich, ne, in der WM-Wertung insgesamt. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das so konstant zumindest sein wird bei Ferrari.
Tja, das ist die große Frage, wie viel Konstanz all diese Teams da vorne dann zeigen können, weil darauf wird es natürlich auch ankommen, dass du in dieser zweiten Saisonhälfte, es stehen auch noch Tripleheader an, diese Konstanz mitnehmen kannst, um dann vielleicht zum ganz großen Wurf anzusetzen und Red Bull irgendwie gefährlich zu werden. Wenn wir bei Ferrari sind, müssen wir auch kurz über Carlos Sainz sprechen, der sich Dennis Williams anschließen wird 2025. Darüber haben wir nämlich hier im Podcast noch gar nicht gesprochen. Die letzte reguläre Ausgabe hatten wir ja mit Lauras Kollegen Felix Görner nach dem Rennen in Belgien. Also bei all dem Buhai, den Carlos Sainz da um sich selber veranstaltet hat, aber wir Medien natürlich auch irgendwie, war das für mich mit Williams dann irgendwie dann doch ein Letdown, oder?
Ja, gefühlt auf jeden Fall im ersten Moment. Ne? Man muss natürlich schon sagen, wenn man jetzt vergleicht, also man hatte jetzt zumindest das, was man hört, halt die Themen Audi, Williams und Alpine. Und ich glaube schon, dass Williams da vielleicht ja die sicherste Bank ist in dem Fall. Bei Audi wissen wir einfach nicht, was wird wirklich passieren. Wir hatten teamintern quasi anderthalb Jahre vom ersten Rennen schon den ersten Teamchef-Rauswurf. Dass dieses Konstrukt natürlich mit einem großen Fragezeichen für ihn verbunden ist, das kann man nachvollziehen. Und auch bei Alpine weiß man ja jetzt nicht, was da wirklich passiert, wird das Team verkauft. Also auch da schweben einfach Fragezeichen drüber. Und Williams ist halt eine Konstante, wo ich sage, man hat gesichert den Mercedes-Motor, der ja augenscheinlich zumindest auch immer eine sichere Bank ist. Und ich würde fast zumindest aus meinem Bauch heraus sagen, sicher 2026 zumindest keine Katastrophe wird, wahrscheinlich wieder ein guter Motor. Man ist auch relativ nah dran an Mercedes. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Carlos Sainz sich jetzt nicht für die nächsten 3-4 Jahre im Williams sieht und da vielleicht das eine oder andere Türchen sich gerne noch offen halten würden. Und da macht es natürlich Sinn, erstens zu einem Team zu gehen, was ihn ja zumindest, wenn man den Medien Glauben schenken darf, zumindest die Tür wieder öffnen würde, wenn sich irgendwo anders was ergibt. Ein Team, was einen Motor hat, der erstens in vielen Fahrzeugen ist. Das heißt, man hat da vielleicht auch noch die eine oder andere Möglichkeit eines Wechsels im selben Motorenbereich. Man hat vielleicht sogar die Möglichkeit, je nachdem, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Kimi Antonelli nach Mercedes wechselt, vielleicht bei nicht guter Performance da nur doch noch irgendwann wieder reinzukommen. Aber ja, klar, von Ferrari nach Williams, das ist, es ist einfach kein Top-Team mehr. Ich denke, wir werden ihn in der nächsten Saison nicht auf dem Podium sehen. Und das sind natürlich eigentlich Sachen, denke ich, wo ein Carlos Sainz sich selber sieht. Und er hat ja auch in der Vergangenheit gezeigt, dass er auch die Klasse hat, um eben genau in diesen Sphären zu fahren.
Laura, glaubst du, Carlos Sainz kann sich über Williams für ein Cockpit bei Mercedes oder Red Bull bewerben?
Also ich muss sagen, ich war auch erstmal so, dass ich gedacht habe, boah, Williams, irgendwie auch nicht so das Wahre, zumindest, also auch wenn man natürlich die Tradition anguckt, Wahnsinnsteam, aber in den letzten Jahren haben sie sich echt schwer getan. Aber sich da wirklich für empfehlen kann, klar, wenn er jetzt plötzlich mit dem Williams super Zeiten fährt und irgendwie plötzlich dann doch oft in den Punkten ist oder so, dann vielleicht. Aber ich habe ja sogar gelesen, wenn das denn wirklich stimmt, diese Ausstiegsklausel, ja, ich mal, das sollte tatsächlich Mercedes oder Red Bull beispielsweise anfragen. Also ich habe jetzt speziell diese beiden Teams eben gehört. Dann würden sie ihn ziehen lassen. Also ist das ja wirklich so mehr oder weniger eine Ausstiegsklausel, wie gesagt, wenn es dann so ist, ne? Damit, finde ich, sagt er persönlich eigentlich schon alles, ne, was seine Zukunft angeht oder was auch vielleicht seine Begeisterung in Anführungsstrichen angeht, dass er jetzt erstmal eben bei Williams ist. Einerseits kann er sich natürlich glücklich schätzen, weil ich glaube auch, dass Alpine und Audi sehr unruhig momentan sind und man gar nicht genau weiß, wo das alles hinläuft. Bei beiden Teams ein bisschen Chaos, beim einen mehr als beim anderen. Deswegen glaube ich auch, dass einfach nicht viele Alternativen da waren. Und da ist natürlich dann Williams vielleicht echt das Beste, was er machen konnte. Ob er sich jetzt da groß empfehlen kann für die Top-Teams, werden wir, glaube ich, sehen, einfach mit dem, was er halt dann im Auto bringt. Aber grundsätzlich glaube ich jetzt nicht, dass ein Carlos Sainz komplett weg ist von der Bildfläche, nur weil er im Williams jetzt erstmal fahren wird. Also das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass er vielleicht da die eine oder andere Chance noch kriegen wird in Zukunft.
Spannend finde ich dahingehend aber dann, Dennis, den Vergleich zu Alex Albon, ne? Weil wir jetzt auch endlich dann mal so eine Benchmark für Alex Albon haben, der ja bislang nur mit, ja, also man möchte jetzt Latifi und Sargent nicht irgendwie zu nahe treten, aber ist jetzt nicht so gewesen, dass er jetzt schwer gefordert gewesen wäre im teaminternen Wettbewerb. Aber Carlos Sainz ist da natürlich eine ganz andere Marke. Ja, beide wurden auch von Red Bull ausgebildet. Das ist auch da nochmal so ein bisschen ein schönes Thema eigentlich zu sehen, wie die Entwicklung bei den beiden Fahrern dann so gelaufen ist. Der eine ist Grand Prix-Sieger, Alex Albon hat das ja noch nicht geschafft. Also finde ich dann aus Albons Sicht eigentlich einen sehr spannenden Teamkollegen. So der Beste, den er sich eigentlich hätte wünschen können für den Moment.
Absolut. Wie du schon sagst, ohne da jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, aber Alex Albon hatte jetzt in den letzten Jahren Teamkollegen, die er ohne große Mühe im Griff hatte, die ihn nicht wirklich Paroli bieten konnten. Und das wird jetzt das erste Mal wirklich ein spannender Kampf. Und man hat es ja auch bei Williams selber gesagt, dass man gespannt ist und auch wirklich jetzt eine neue Herausforderung hat, nämlich zwei Fahrzeuge auch zu managen, die sicher auch um dieselben Positionen fahren, vielleicht dann auch eben um Punkte. Und dann ändert sich ja auch Teamintern viel. Man muss dann schauen, dann könnte auch ja Stallregie, die Kommunikation zu den Fahrern, Entscheidungen, das wird alles neu für Williams. Das hatten sie eben seit Jahren nicht, ne? Und wenn dann zurück, selbst die Paarung George Russell und Latifi, da hatten wir eigentlich mit George Russell jemanden, der das klar dominiert hat. Das heißt, Williams wird jetzt das erste Mal in die Situation kommen, auch wahrscheinlich zwischen den Fahrern wirklich zu managen, zwischen den Fahrern wirklich ja, Entscheidungen zu treffen im Rennverlauf. Und da bin ich dann auch sehr gespannt, gespannt, wie sie es machen werden, wie da vielleicht dann auch wirklich die Position eines Carlos Sainz ist, weil ja, augenscheinlich geht man natürlich schon davon aus oder würde, denke ich, zumindest Carlos Sainz das so sehen, dass er da die Nummer 1 im Team ist, aber er hat jetzt mit Alex Albon jemanden, der wirklich feilschnell ist und an guten Tagen wirklich alles aus dem Williams rausholen kann, und da bin ich gespannt, wie die beiden sich schlagen und wie sich auch dieses Duell entwickeln wird einfach.
Tja, wie kann ich eigentlich auf die Idee kommen, dass Nicolas Latifi mit Alex Albon zusammengefahren ist? Ich glaube, es ist Zeit für die erste Pause in diesem Podcast, damit ich auch mal mich selber ein bisschen sammeln kann, ja, und euch dann im nächsten Take gemeinsam mit Laura und Dennis so ein bisschen Sandford auf den Prüfstand stelle tatsächlich. Und wir schauen auch, was im Mittelfeld so los ist, was wir da erwarten fürs Wochenende. Und uns interessiert natürlich auch, wie Laura sich denn vorbereitet auf diesen großen Preis der Niederlande, den sie bei RTL moderieren wird. Denn an diesem Wochenende gibt es die Formel 1 wie den ganzen Sommer über im Free TV für alle zu sehen bei RTL. Da freuen wir uns natürlich extrem drüber, dass wir dort auch mit freundlicher Unterstützung von RTL in den letzten Wochen nicht nur Felix Görner, sondern auch Günther Steiner hatten. Die Ausgabe könnt ihr euch aus der letzten Woche natürlich auch noch anhören. Es ist der RTL-Experte und Laura Papendick eben die Moderatorin beim Großen Preis von Holland, der Niederlande, wie auch immer. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich habe eigentlich gerade im Off gesagt, ich schneide das alles raus. Aber dieser Podcast ist manchmal auch einfach eine wilde Nummer. Also Dennis hat zu Recht gesagt, ne, 2022 sind Albon und Latifi zusammengefahren.
Yes, ja, genau. Das, ja. Das ist mir aber auch gerade erst nur eingefallen, weil ich eben diesen Bericht gelesen habe und da stand es tatsächlich noch drin. Ja. Also nicht zu viel Applaus jetzt für meine Person.
Doch, ist schon okay. Ich schneide es also nicht raus. Ja, ich lasse es einfach drin. Es ist auch egal. Ne, man muss auch ein bisschen Spaß haben im Leben. In Sandford kann man sehr viel Spaß haben, kann ich euch verraten. Also letztes Jahr durfte ich ja vor Ort sein und habe euch auf Formel1.de, auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, mal so ein bisschen gezeigt, was ihr in und um Sandford alles erleben könnt. Also dieses Video empfehle ich euch tatsächlich nochmal anzuschauen und das ist eine ganze Menge. Und diese Strecke selber, darüber werden wir gleich auch noch sprechen, ist jetzt vielleicht nicht gerade die super interessante Strecke, aber eine, die aufgrund ihrer Charakteristik schon einzigartig ist im Formel-1-Kalender. Dennis, du machst ja immer die Hotlap bei uns auf den Social-Media-Kanälen. Hast du dich in Sandford schon eingefahren? Wie macht dir diese Strecke im Formel-1-Videospiel Spaß?
Ja, tatsächlich habe ich das schon vorbereitet soweit. Und ja, also prinzipiell, ich sag mal so jetzt, wenn ich wirklich mich als PlayStation oder Computerspieler hinstelle und die Rennstrecke betrachte, macht sie auf eine Runde schon Spaß. Ich denke, sie hat ihre anspruchsvollen Stellen. Sie hat mit den Steilkurven zwei Elemente, die sicher so in anderen Strecken nicht zu finden sind. Aber klar, wenn wir dann jetzt da reingehen und wir haben 20 Autos im Grid, wird der Platz eng. Ich war auch schon selber an der Strecke, jetzt leider noch nicht zu einem Formel-1-Rennen, aber habe sie mir auch angeschaut und es ist alles klein, es ist alles eng und passt eigentlich nicht so wirklich in diesen Glamour-Zirkus Formel 1, aber ich finde auch, das hat irgendwo seinen Charme. Von daher finde ich schon schön, dass wir Sandford haben. War ja auch früher in den 80er Jahren schon im Rennkalender und ich glaube einfach, dass die Niederländer, und das muss man ganz ehrlich so sagen, auch wenn ich jetzt die Rennen betrachte, die ich besucht habe, wo die Max Verstappen-Fans immer zahlreich erscheinen, ich finde, die haben es auch einfach verdient, diesen Grand Prix zu haben. Von daher kann ich mit Sandford gut leben, auch wenn es jetzt sicher nicht die Strecke ist, auf der wir viele Überholmanöver sehen werden. Wir werden auch da viel Prozession sehen, gehe ich von aus. Aber wie gesagt, den Charme, den finde ich einfach toll und daher Daumen hoch für Sandford.
Ja, Laura, reicht der Charme, den Sandford ausstrahlt, denn aus, um dauerhaft in der Formel 1 zu bleiben? Wenn man so sieht, welche Strecken da auch noch oder welche Orte gerne rein wollen, reicht der Verstappen-Hype aus, damit Sandford auch die nächsten Jahre dabei bleiben kann? Weil das ist nicht ganz sicher, wie es mit Sandford weitergehen wird. 2025 endet der Vertrag der Strecke mit der Formel 1 und man hat sich noch nicht entschieden, ob man und wie man diesen Vertrag verlängern möchte und wie man sich selber auch committen möchte für die Formel 1, weil es ist sehr teuer für den Veranstalter. Dieses Rennen wird überhaupt nicht von öffentlicher Hand getragen. Es gibt einen Großsponsor, das war mal die Firma Jumbo, aber aufgrund von, naja, einigen Begebenheiten hat sich das ja geändert. Ja, und da muss man natürlich genauso wie in Deutschland eigentlich immer gucken, dass man das zumindest auf eine schwarze Null bringt. Und in den Niederlanden wird auch die Mehrwertsteuer erhöht. Von 7% auf 21% oder 25%, aber auf jeden Fall auch auf Veranstaltungstickets zum Beispiel, was auch einen großen Einfluss darauf hätte, welche Ticketpreise man aufrufen müsste für den großen Preis der Niederlande ab 2025. Das heißt, da gibt es vielleicht die Möglichkeit, in eine Rotation zu gehen, vielleicht mit Spa-Francorchamps, also dass man Belgien und die Niederlande in eine Rotation bringt. Das wird schon wieder mal einen Platz im Kalender öffnen für eine Strecke ganz woanders. Ja, der Charme Sandfords, Dennis hat es gesagt, ich kann das bestätigen, also wenn man dort vor Ort ist, das ist einfach ganz, ganz besonders. Ja, aber reicht das eben für die Formel 1 deiner Meinung nach, Laura?
Ich war tatsächlich noch nie da. Ich habe damals das GT Masters moderiert, dann war aber leider Corona und genau dieses Rennen hat eben nicht stattgefunden, weil es sozusagen in Russland war. Also war ich schon sehr, sehr traurig, weil ich auch echt nur Gutes immer gehört hatte. Deswegen habe ich mich riesig gefreut, als ich gehört habe, dass ich Sandford machen darf. Ich glaube, solange Max Verstappen dabei ist, glaube ich schon, dass dieser Charme und dieses Besondere, was ihr gerade auch beschrieben habt, diese besondere Atmosphäre, die Niederländer einfach dahin bringen, diese Orange Army ist ja crazy, glaube ich schon, dass das ausreichen wird erst einmal, kann ich mir zumindest vorstellen. Ich bin echt gespannt, wie es vor Ort ist. Die Bilder finde ich immer fantastisch, die man da sieht. Also das ist ja wirklich alles orange und ja, keine Pyrotechnik, aber es ist halt schön, wenn da diese orangenen Dinger da hochgehen. Es sieht einfach immer wahnsinnig toll aus. Mit denen ich gesprochen habe, die schon vor Ort waren, sind immer begeistert von der Atmosphäre und diesem besonderen Flair, den es da einfach gibt. Auch, dass es direkt hinter der Düne ist und der Strand da ist. Deswegen, ich werde mal, Kevin, dein Video anschauen, was man sonst so drumherum noch erleben kann in Sandford. Auch da habe ich sehr Gutes gehört. Deswegen, ich habe mich riesig gefreut und finde, dass Sandford immer was Besonderes irgendwie ist. Vielleicht oder gerade auch wegen dieser Stimmung. Klar, dass da natürlich jetzt ordentlich Geld fließen muss und dass vielleicht das nicht unbedingt vorhanden, das sieht man ja auch in Deutschland, wie du gerade richtig gesagt hast. Aber ich frage mich halt oft, hätten wir jetzt in Deutschland einen, der wirklich um den WM-Titel fährt, sähe es vielleicht auch wieder anders aus. Ja. Ne, dann wäre vielleicht auch wieder die Begeisterung im Land, die eben in den Niederlanden beispielsweise total herrscht. Dann würden die Leute automatisch wieder zur Strecke kommen und sich das Rot im Kalender anstreichen. Das fehlt halt momentan, finde ich, diese eine Person, die irgendwie ganz Deutschland wieder mitreißt. Und ich glaube, das würde auch wieder vieles verändern. Deswegen glaube ich schon, dass dieser Charme und Max Verstappen das noch gut am Leben halten können. Was danach ist, wird es natürlich schwierig, weil ich weiß gar nicht, wie es bei den niederländischen jungen Rennfahrern sonst so aussieht, ob da so ein zweiter Max Verstappen noch irgendwie dabei ist, vielleicht der Neffe irgendwann, ne? Der sieht den ja auch schon sehr nicht. Vielleicht fährt der irgendwo auch so schnell. Aber deswegen mal abwarten, was danach ist. Aber ich glaube schon, also Max Verstappen zieht da einfach. Und ich glaube, das Geld, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen da am Wochenende in Sandford an die Rennstrecke kommen. Aber das ist ja, also die Bude ist ja rappelsvoll.
Das
also
stimmt. Da
ist, glaube ich, kein Plätzchen irgendwo frei. Also selbst auf der Wiese kriegst du keinen Platz mehr.
Das stimmt.
Also, das ist verrückt. Deswegen, ich freue mich riesig drauf. Also ich hoffe auf gutes Wetter, weil das macht natürlich auch nochmal viel aus, dann, ne, was Stimmung angeht und so. Also deswegen.
Letztes Jahr hat es geregnet, die sind trotzdem abgegangen. Also
ja,
das,
ja, gut, hat man bei der EM ja auch gemerkt, ne? Die Niederländer, wie man Party macht und wie man Stimmung macht, ne? Egal bei welchem Wetter.
Ja.
Das stimmt. Aber ich bin happy, dass ich Sandford gekriegt habe.
Ja, das glaube ich dir. Und es ist auch wirklich cool. Also es hat mir unglaublich Spaß gemacht, da letztes Jahr so ein bisschen rumtouren zu dürfen und das machen zu dürfen, weil in der Tat ist es so, dass Sandford, du hast schon die Strandnähe angesprochen, aber eben auch dadurch, dass diese Innenstadt so nah ist, dass man alles beisammen hat, man kann ja auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln dann wunderbar dorthin fahren, weil es ja auch eine autofreie Stadt ist am Formel-1-Wochenende, mit dem Fahrrad zum Beispiel.
Alle mit Fahrrad,
ja. Genau, mit dem Fahrrad. Ja, ja, mein Kollege Sascha war sehr sauer auf mich, dass ich kein E-Bike gebucht habe. Ja, weil wir waren in Nordwijk, das war dann doch ein bisschen weit weg für ihn. Liebe Grüße. es ist wirklich cool und das Wetter, weil du es gerade angesprochen hast, da habe ich gerade mal den Wetterbericht aufgemacht. Also sagen wir mal so, Freitag und Samstag könnte es schon durchaus mal regnen. Ja, also es ist auch windig.
Was ich auch schon sehr spannend macht dann, ne?
Bei 22 bis 21, 22 Grad, Samstag ein bisschen mehr Regenwahrscheinlichkeit tatsächlich als Freitag. Sonntag beim Rennen trocken. Bei 18 Grad. Bewölkt.
Ja, eigentlich perfekt für ein Formel-1-Wochenende, oder? Verregnetes Quali, ja. Sonniges Rennen.
Verregnetes Quali würde ich jetzt so nicht sagen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist zumindest da, dass es mal regnet. Aber ja, das wird natürlich nochmal ein bisschen extra Spannung bringen. Sandford und die Formel 1, es geht vielleicht weiter, es geht vielleicht nicht weiter, man weiß es nicht genau. Ein Thema, was ich gerne ansprechen wollen würde, weil es schon wieder so ein Thema ist, was mich irgendwie stört, und dieser Podcast ist auch genau für solche Themen da. Was macht das mit euch, und da fange ich gerne bei dir an, Laura, wenn du hörst, dass Stefano Domenicali die Tür für Ruanda als Formel 1 Austragungsort aufmachen würde?
Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Ne?
Soll ich die Frage an Dennis weitergeben?
Ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Ich finde es halt traurig, wenn dafür halt Traditionsstrecken weichen müssen. Und das ist ja leider häufig dann der Fall. Ne? Wir haben so viel, also ich will gar nicht sagen, dass die neuen Strecken, die gebaut werden, ich war ja in Saudi-Arabien beispielsweise auch vor Ort, da gab es eben das erste Rennen, das war damals Dezember 22, wenn ich es richtig
21, kann. Oder?
21 schon, um Gottes willen, ist schon so lange her. Ja, doch, 21 war es. Dezember 21. Und das ist eine Wahnsinnsstrecke, die sie da hingesetzt haben. Ne? Und alles vom Feinsten und logistisch top. Und ich verstehe das auch alles. Jeder hat genug Platz für alles. Und die Boxen sind riesengroß. Und ne, also ich kann das schon durchaus nachvollziehen. Aber ich finde halt dieser Flair Formel 1 mit der Tradition, die einfach da mitschwingt, die darf halt nicht verloren gehen. Und ich habe halt ein bisschen Sorge, dass wenn wir dann irgendwie nur noch Las Vegas beispielsweise, also überragend, oder Miami, ja, wenn du die Bilder siehst, mega, ne, von der Show und von allem drum und dran. Aber ich finde, es muss halt diese Mischung bleiben. Und ich habe halt ein bisschen Sorge, dass wenn immer mehr geile Strecken in Anführungsstrichen dazukommen, neue Strecken dazukommen, wo es eben Show und Geld und alles en masse gibt, dass dann halt wirklich so Traditionsstrecken wie Spa und Co. dann irgendwann gar nicht mehr da sind. Und das fände ich halt echt traurig. Also ich finde, das darf nicht passieren. Ich finde cool, dass es die Mischung gibt, und ich finde auch cool, dass es immer mal wieder neue Strecken gibt. Ich glaube, das ist auch für die Fahrer spannend und für uns auch spannend zu sehen, was da möglich ist auch mittlerweile. Aber die Mischung muss passen. Deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, wenn dann noch da eine gebaut werden soll und da eine gebaut werden soll. Also ach, immer so ein bisschen mit Gefühl, bitte.
Ja, sehe ich total ein. Ich würde trotzdem gerne, Dennis, natürlich gerne mal ein Rennen in Afrika haben. Also das Formel-1-Weltmeisterschaft, es fehlt natürlich noch ein Rennen auf dem afrikanischen Kontinent. Kyalami in Südafrika sollte es ja eigentlich sein. Das hat sich dann zerschlagen aufgrund der Nähe der südafrikanischen Regierung zu Wladimir Putin. Ruanda als Alternativort finde ich persönlich auch aus politischen Gründen sehr, sehr schwierig, tatsächlich, weil bewegen uns da auch menschenrechtstechnisch in einer absoluten Grauzone, wenn nicht sogar schon in der roten Zone, ehrlicherweise. Klar, Ruanda macht genauso wie Saudi-Arabien sehr viel fürs Image. Ich weiß nicht, ob die immer noch beaasene London irgendwie mit drin stecken oder nicht. Auf jeden Fall hatten die ja eine Zeit lang sogar den Ärmelsponsor mit Visit Ruanda, glaube ich, mit der Kampagne, die sie gefahren sind. Als ich das gelesen habe, habe ich schon nach Bauchschmerzen bekommen. Ja, jetzt kann man mal wieder sagen, der Scheuren wieder mit seiner elitären Ansicht und meint wieder hier Sachen sagen zu müssen aus dem gemütlichen Deutschland, aus seinem Büro und bla 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 bla. Aber ja, wenn ich den Anspruch habe, kritisch zu sein in Richtung Saudi-Arabien, und das wird sich auch nicht ändern, dann kann ich es auch erst recht bei so einer Meldung haben, wenn man mir sagt, okay, statt einem Rennen in, also klar, Laura hat recht, ja, so ein Traditionsrennen darf nicht rausfliegen, ja, wird es aber wahrscheinlich trotzdem, weil dann gehst du einfach in eine Rotation, dann hast du ja den Platz frei, wie vorhin gesagt.
Ja, und es geht halt auch ums Geld, ne? Das kann man auch sagen. Und genau da ist halt oft das Geld nicht da, bei den schönen Traditionsstrecken, ne? Ja. Die müssen dann irgendwie versuchen, das Geld zusammenzuhalten. Und woanders ist es halt dann da. Saudi-Arabien beispielsweise, hast du ja gerade auch gesagt. Also, boah, das finde ich halt immer traurig.
Ja, und natürlich kannst du auch kritisch sehen, dass es in Amerika jetzt auch menschenrechtstechnisch nicht immer 100% sauber läuft, ja. Und dann trotzdem da in Miami und Vegas und Co. gefahren wird, aber der Eigentümer ist nun mal amerikanisch. Das heißt, das ist halt so eine Sache. Ja, Dennis, deine Meinung zu potenziell Ruanda als Formel-1-Austragungsort?
Ja, ich finde es, einerseits, wenn wir jetzt vom Politischen ausgehen, natürlich schwierig. Braucht dieses Land wirklich, was wirklich ganz andere Probleme hat, und wir reden da wirklich von Hunger, Armut und Sachen wie einfach eine nicht existente Trinkwasserversorgung teilweise sogar, weil ich musste, muss ich gestehen, auch erstmal nachschauen, mir war das Land jetzt so gar nicht bekannt, ehrlicherweise, ich habe es zwar mal gehört, aber ich habe mich erst auch nach den Gerüchten damit beschäftigt, und das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, ich glaube, man hilft den Menschen vielleicht jetzt nicht unbedingt mit einem Formel 1 Grand Prix, aber das ist halt auch so der politische Punkt, der mir da Bauchschmerzen bereitet. Ich glaube, da sollte man erstmal ganz andere Sachen in dem Land in Ordnung bringen. Und wenn wir das dann rein sportlich sehen, bin ich da auch voll bei Laura. Ich fände es schade, auch wenn ich sehr für ein Afrika-Grand Prix bin, wirklich, und ich mich wirklich auch freuen würde, wenn wir dann wirklich eine richtige Weltmeisterschaft hätten. Immer mehr Traditionsstrecken verschwinden, immer mehr Stadtkurse, die auch irgendwo immer gleich wirken. Und kurzer Schwank jetzt von unserem samstagigen Starting Grid Virtual Race Night. Da sind wir dann in Las Vegas gefahren, und da kam das Thema auch auf. Die Strecken wirken einfach immer gleich wie andere. Und es ist zwar immer schön für die TV-Bilder, wir hatten das Thema ja auch in unserer Folge Formel 1 durch die Linse, da hat der Tobi Bannerfeld auch ganz spannende Sachen gesagt, der Sky-Kameramann, was das einfach auch immer für die Medienschaffenden für einen Aufwand ist. Und daher glaube ich schon, wäre mir eine echte Rennstrecke lieber. Ich hätte Kyalami sehr gern gesehen. Jetzt ist natürlich auch da die politische Gemengelage einfach so, dass es wahrscheinlich, oder so wie man jetzt gesagt hat, erstmal nicht stattfindet. Von daher klar. Also wie gesagt, ein Rennen in Afrika würde ich tatsächlich gern sehen. Ob man jetzt aber in Ruanda noch eine Rennstrecke hinzimmern muss und vielleicht dann auch noch mehr Güter und Sachen wie Trinkwasser dann Richtung Rennstrecke leitet und an der Bevölkerung vorbei, habe ich auch ein großes Fragezeichen mit auf jeden Fall.
Auf jeden Fall könnte Sandford eine dieser Strecken sein, die in den nächsten Jahren nicht mehr im Formel-1-Kalender ist, zumindest nicht mehr dauerhaft, je nachdem, wie dort die finanzielle Situation beim Veranstalter aussieht. Man möchte jetzt dieses Rennwochenende nutzen, um den Vorverkauf für 2025 zu starten, zu sehen, wie sich eventuell bei einer Ticketpreisanpassung das Kaufverhalten ändert, wie viele Karten abgesetzt werden und dann einer Entscheidung fällen, ob man den Vertrag mit der Formel 1 verlängern wird oder nicht. Aber ein erfolgreicher Max Verstappen wird auf jeden Fall weiter die Menge dort nach Sandford bringen. Es ist ein besonderer Ort, es ist eine besondere Rennstrecke, ganz anders als alle anderen Strecken, und deswegen machen wir nochmal eine kurze Pause und blicken dann gleich nochmal ein bisschen detaillierter voraus auf den großen Preis Niederlande in Sandford. Wer ist der Favorit? Wer wird vielleicht für eine Überraschung sorgen können? Wem kommt es entgegen? Und wie bereitet sich Laura auf ihren Einsatz als Moderatorin bei RTL am Wochenende vor? Bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Laura Papendick von RTL. Moderatorin unter anderem des Großen Preises der Niederlande am kommenden Wochenende in der Free-TV-Übertragung. Dennis Lewandowski, mein Co-Moderator, und ich, Kevin Scheuren, begrüße euch nochmal zurück zu unserer Vorschau auf den Großen Preis der Niederlande in Sandford. Wir haben es ja schon so ein bisschen angesprochen, diese Strecke, sie ist besonders, diese zwei Steilkurven, die es gibt. Es gab auch in den letzten Jahren immer wieder kleinere Geschichten, die in Sandford auch erzählt worden sind. Wir hatten den Unfall von Daniel Ricciardo letztes Jahr, wo er sich die Hand gebrochen hat und danach Liam Lawson seine Chance bekommen hat in der Formel 1. Wir haben in Sandford große Triumphe von Max Verstappen natürlich erlebt, dementsprechend auch Partys der Orange Army natürlich immer gerne gesehen dort. Ja, und mit der Euphorie der Europameisterschaft in Deutschland, die vielen niederländischen Fans, die Laura auch schon angesprochen hat, und dem Wissen, dass dort auf jeden Fall gut gefeiert werden kann, freuen wir uns natürlich auf diesen großen Preis der Niederlande, der an diesem Wochenende eben auch bei RTL im Free TV läuft. Die Qualifikation am Samstag, das Rennen am Sonntag, sowie die nächsten Rennwochenenden auch in Monza und Aserbaidschan wird man natürlich auch nochmal im Free TV dabei sein und dann gegen Ende der Saison in Las Vegas dann auch nochmal und dazwischen könnt ihr die Formel 1 bei RTL Plus sehen. Dort seht ihr nämlich jede Qualifikation und jedes Sprintrennen, so also auch in Austin, Mexiko und Brasilien, aber auch in Katar und Abu Dhabi. Also dort auch bei RTL Plus auf jeden Fall mal reinschauen. Die Formel 1, also nicht nur bei Sky, sondern auch bei RTL. Aber das liegt natürlich auch an der Partnerschaft zwischen Sky und RTL, über die wir sehr froh sind, weil das natürlich noch viel, viel mehr Menschen die Möglichkeit gibt, die Formel 1 zu sehen. Dennis, denn klar ist, die Formel 1 gehört natürlich auch ins Free TV. Ja, wir mögen Sky, ja, gar keine Frage, es ist nichts gegen Sky. Aber es ist natürlich schade, dass der breiten Masse die Formel 1 natürlich dahingehend vorenthalten blieb, dass sie hinter der Bezahlschranke ist. Deswegen freuen wir uns natürlich nicht nur, dass Laura jetzt hier ist heute, das freut uns auch, ja, aber dass wir eben auch die Formel 1 im Free TV sehen können wieder an diesem Wochenende.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist ein großer Glücksfall einfach für die deutsche Formel-1-Landschaft, weil, wie du schon sagst, die Kollegen von Sky machen das wirklich sehr gut, aber es ist halt irgendwo immer hinter der Bezahlschranke und für viele dann einfach nicht einsehbar. Und ich glaube auch, dass viele, die die Formel-1 aktuell nicht schauen, einfach weil sie kein Sky-Abo haben und dann eben auch diesen Trugschluss immer noch haben, und das kriege ich so in meinem persönlichen Umfeld mit, wo jetzt nicht unbedingt viele Hardcore-Formel-1-Fans sind, sondern wirklich auch welche, die mal ab und zu ein Rennen reingucken, wenn eben RTL zum Beispiel überträgt oder sich halt abends im Sportfernsehen da die Ergebnislisten zeigen lassen. Und viele glauben tatsächlich immer noch, dass Max Verstappen da jedes Rennen gewinnt und alles stinkelangweilig ist. Und wenn wir die letzten Rennen jetzt mal betrachten, ist das eben gar nicht so. Und gerade jetzt zu einem so spannenden Zeitpunkt, wo man wirklich, und wir haben es selber erlebt, Kevin, wir tippen uns hier ja, dumm und dämlich, kann man sagen, und am Ende treffen wir nichts, weil alles anders kommt. Und wir haben so viele Überraschungen, wir haben so viele Unvorhersehbarkeiten. Und dass genau diese Rennen in dieser Phase jetzt auch bei RTL laufen, finde ich einfach toll, weil viele vielleicht dann auch wieder einen Zugang zur Formel 1 kriegen, sehen, dass es eben wieder ein spannender Sport ist mit Duellen, mit unvorhersehbaren Rennenden. Und ich kann es nur auch immer wieder sagen, und ich habe es auch gesagt, als Felix Görner bei uns war, ich bin ein RTL-Kind, ich bin da tief mit verbunden, ich bin damit aufgewachsen, und von daher freue ich mich immer, wenn ich einmal natürlich auch die alten Gesichter sehe, aber ich freue mich auch riesig jetzt Laura am Wochenende da zu sehen und finde das spannend, dann auch eine neue Generation zu sehen, mit der dann vielleicht jetzt auch andere dann aufwachsen können und an die Formel 1 rangeführt werden. Und von daher freue ich mich einfach wirklich sehr und bin auch sehr gespannt, wie dieses Wochenende dann auf RTL verläuft.
Ja, ich freue mich auch schon auf meinen Outfit-Showdown mit Kai Ebel in Las Vegas.
Ja, kann ich ja das ist schwer haben.
Ja, ja, warte mal ab, Laura.
Ah, Laura, da muss ich ja, da muss also ich jetzt mal eingreifen. Also der Kevin, ne? Also der Kevin. Ne? Warte ab.
Warte ab. Warte ab.
Bin gespannt.
Sehr gut. Laura, die Gretchenfrage an dich. Ist Max Verstappen an diesem Rennwochenende der Favorit in Sandfort, deiner Meinung nach?
Ja, ist er. Auch wenn man die letzten Rennen jetzt schaut, dann denkt man eher so, ob Red Bull tatsächlich jetzt direkt wieder die Kurve kriegt. Ich glaube, bei den letzten 4 Rennen hat er keinen Sieg eingefahren.
Ja.
Deswegen, ich glaube trotzdem, also das ist, was wir eben angesprochen haben, die Orange Army, das ist irgendwie Heimspiel, das ist was Besonderes. Wenn man sich die letzten Jahre anschaut, da war Max Verstappen immer, glaube ich, sogar auch im Qualifying schon der Schnellste, was auf der Strecke auch recht gut ist. Wir haben es eben schon gesagt, überholen ist ja nicht so einfach da. Und dann im Rennen auch eben mit dem Sieg am Ende. Ich glaube, das lässt er sich nicht nehmen zu Hause. Also kann ich mir echt nicht vorstellen. Muss schon einiges passieren, dass Verstappen nicht auf der Eins ist, glaube ich. Einfach weil es dieser Red Bull-Flair und Verstappen-Flair da ist. Und ich glaube, also ich glaube, er sagt, überall kann ich verlieren, nur zu Hause nicht. So schätze ich ihn ein. Deswegen glaube ich, dass er das Ding am Ende auch macht, wenn auch es schwieriger wird als in den vergangenen Jahren.
Dennis, gehst du mit? Normaler Verstappen auf die Eins an diesem Wochenende?
Also die Möglichkeit besteht definitiv. Ich habe aber immer einen Gedanken im Kopf und bei mir ist das wirklich so, frag mich nicht warum, aber ich sehe von der Strecke her irgendwie immer Parallelen zwischen Zandvoort und Ungarn. Ich weiß nicht, ob so die erste Kurve ist ja relativ identisch. Man hat auch eine Schikane, man hat ein Infield und irgendwie habe ich so das Bauchgefühl, dass sich so Ungarn wiederholen könnte, weshalb ich tatsächlich die McLaren irgendwie im Bauch habe als Favorit für mich. Frag mich, wie gesagt, nicht wieso. Die Strecken sind ansonsten sicher auch an vielen Stellen sehr unterschiedlich. Aber irgendwie bilde ich mir ein, dass es da Gemeinsamkeiten gibt und würde einen ähnlichen Rennverlauf erwarten.
Dann wäre natürlich interessant. Ja, Laura, bitte.
Ist ja auch orange, habe ich gesagt.
Ja.
Dann bleibt das ja gleich.
Also Laura und ich sind uns einig, Oranje gewinnt.
Die Frage ist dann nur, ja. Welcher McLaren würde gewinnen? Also Norris oder Piastri? Weil, Laura, da fragen wir uns ja auch, wie moderiert McLaren das jetzt in der zweiten Saisonhälfte? Zac Brown hat sich da ja sehr bedeckt gehalten vor der Sommerpause, hat gesagt, man wird das besprechen, man wird Möglichkeiten finden, aber eigentlich sollen die beiden ja weiter racen, aber irgendwann wirst du zwangsläufig vor die Wahl gestellt, wenn du wirklich die Möglichkeit hast, nicht nur natürlich mit guten Teamergebnissen die Team-WM anzugreifen, sondern auch, da muss man natürlich gucken, es muss, wie du schon richtig sagst, viel passieren, vielleicht mal auch ein Ausscheiden von Max Verstappen, das würde helfen, einem Lando Norris zum Beispiel mit einem guten Ergebnis natürlich auch noch näher ranzubringen, also vielleicht die Fahrer-WM tatsächlich auch nochmal offen zu gestalten. Glaubst du, es ist jetzt an der Zeit in der zweiten Saisonhälfte bei McLaren zu sagen, okay, pass auf, Oscar, wir verstehen das, dass es für dich schwer ist, jetzt natürlich in diese Rolle zu gehen, aber zu sagen, wir stellen uns voll und ganz hinter Lando Norris und versuchen, das Maximum für Norris in der Fahrer-WM noch rauszuholen.
Eigentlich müssen sie es machen, weil irgendwann ärgerst du dich und guckst auf den WM-Stand und jetzt gehen wir mal einfach davon aus, dass sie wirklich immer näher rankommen, Red Bull immer wieder Probleme hat und dann fehlen dir am Ende, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5 Punkte und die hättest du halt vielleicht dann schon haben können, wenn du mal ein bisschen darauf geachtet hättest und vielleicht nicht gesagt hättest, ach komm, lass den doch noch bitte schnell vorbei. Also Ich finde das ganz schwierig und finde aber gerade jetzt, also wir haben es ja eben gesagt, Halbzeit ist um, über die Halbzeit sind wir schon drüber, dann musst du dich irgendwann festlegen und sagen, komm, wir haben vielleicht die Chance, irgendwie vorne anzugreifen, vielleicht sogar irgendwie Weltmeister zu werden. Jetzt ist der Abstand noch groß, aber vielleicht ist das in 5 Rennen schon wieder ganz anders. Ich finde, dann musst du eigentlich sagen, hier Norris ist unsere 1 in dem Fall in dieser Saison, weil er einfach mehr Punkte auf dem Konto hat. Und dann muss ich Piastri vielleicht einfach so ein bisschen einordnen. Er wäre nicht der Erste, muss man ja auch mal sagen. Also wenn man sich in der Vergangenheit die Teams anschaut, die haben fast immer auf einen dann am Ende gesetzt oder spätestens am Ende auf einen gesetzt, manche schon von Beginn an. Und ich finde, das gehört so ein bisschen einfach auch dazu, dass man dann sagt, okay, alles für das Team und alles in dem Sinne für den einen Fahrer, dass der vielleicht am Ende Weltmeister wird. Wie gesagt, wir sind noch weit davon entfernt gerade bei Norris. Aber sollte das irgendwann soweit sein und man hätte die Punkte einfahren können, hat man aber nicht gemacht, dann beißt man sich, glaube ich, wirklich in den Popo nachher.
Ja, da bin ich auch wirklich sehr gespannt darauf, ob McLaren da den Schritt gehen wird. Dennis, und dann dahinter, du hast schon gesagt vorhin, Mercedes eher in der Lage, diese Leistungen aus den letzten Wochenenden mitzunehmen. Also würdest du sagen, dass Ferrari nur die vierte Kraft ist oder traust du es sogar jemandem zu, Ferrari gefährlich zu werden an diesem Wochenende?
Ja, also Mercedes, klar, für mich dritte Kraft, Ferrari dahinter. Nee, also an Ferrari vorbei, wir wollen sie jetzt auch nicht schlechter reden, als sie sind. Also ich hatte es vorhin ja schon gesagt, in Ungarn hat mir die Performance gar nicht mal so schlecht gefallen. Jetzt nicht, dass ich der Maßstab bin, an dem sich ein Formel-1-Team richten muss, aber es sah auf jeden Fall augenscheinlich schon besser aus. Aber ich glaube, es fehlt einfach noch einiges zu den Top 3. Und ich denke, dahinter ist noch ein bisschen Puffer. Also potenziell wären da, wenn man ehrlich ist, vielleicht Aston Martin. Die haben letztes Jahr, wenn ich mich nicht ganz vertue, mit Fernando Alonso auch einen Podiumsplatz gehabt. Ich glaube, der war Zweiter, genau. Aber da denke ich, fehlt auch momentan einiges, um zu Ferrari aufzuschließen. Also ich glaube, so die Top 4, die sollten gesetzt sein. Es ist natürlich immer möglich. Wir haben gerade gesagt, zumindest könnte es in der Qualifikation regnen. Das könnte natürlich im Grid einiges durcheinander spülen. Und wir haben ja vorhin auch gesagt, Zandvoort ist jetzt nicht unbedingt eine Überholstrecke. Von daher, klar, kann wieder alles passieren. Aber ich denke, bei normalem Rennverlauf und normaler Pace der Teams wird Ferrari auf 4 sein, relativ sicher, aber ich denke auch eben, das wird nicht wirklich höher hinausgehen. Und Mercedes, glaube ich, dass da wieder Spannendes passieren kann. Also ich traue denen auch zu, wirklich da einzugreifen. Und was für mich vielleicht wirklich auch aufgrund der Aktualität des Themas ein sehr, sehr großer Faktor sein wird, ist halt die Personalie Perez, weil die Frage ist, wo landet er in dem ganzen Tohuwabohu zwischen den Teams? Kann er Red Bull mal wieder Konstrukteurspunkte einfahren oder wird er vielleicht auch wieder irgendwo im Hinterfeld verschwinden? Das ist auch so ein Punkt, den ich sehr, sehr interessiert beobachten werde.
Ja, weil für den geht es tatsächlich, Laura, auch in die Crunch-Time direkt. Ne? Du hast es ja gerade auch schon gesagt, also wenn die Ergebnisse so weitergehen, wie vor der Sommerpause, dann wird das Gerede nicht aufhören und das Risiko natürlich steigen, dass die Diskussion nochmal weiter anfachen. Also er ist eigentlich schon fast in der Bringschuld, jetzt bereits in Sandford ein Top-Ergebnis einzufahren.
Ja, komplett. Also ich glaube, der darf sich nicht mehr so viel erlauben. Also so viele schlechte Ergebnisse auf seinem Konto wären, glaube ich, nicht gut. Deswegen, der muss direkt jetzt Vollgas geben. Ich weiß aber nicht, ob es ihm direkt gelingen wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Also weil das ist natürlich ein ordentlicher Druck, den du da hast, weil der ist ja auch nicht blöd, der weiß auch, dass er jetzt abliefern muss. Klar, jetzt sind das Top-Sportler und die kennen mit Druck umzugehen und so, aber ich glaube, wenn du wirklich merkst, dass da langsam gesägt wird, dann ist das nochmal ein anderes Gefühl. Und das hat er, glaube ich, zu Genüge jetzt mitgekriegt und das wird auch ordentlich gehört haben, dass er eben jetzt abliefern muss. Ich bin gespannt. Also ich würde ihm wünschen, dass er zumindest noch bis Ende der Saison wirklich dieses Cockpit behalten darf. Weil ich es immer sehr, sehr bitter finde, gerade während einer Saison das Cockpit zu verlieren. Das finde ich schon immer sehr schmerzhaft für die Fahrer. Und Perez ist ja jetzt auch nicht irgendwer, muss man auch mal dazu sagen. Deswegen, das wird echt schwierig werden. Finde ich auch total interessant, wie er da am Wochenende direkt mit umgehen wird.
Traust du irgendwem eine krasse Überraschung zu? Also wen hast du auf dem Zettel? Ich meine, du bist ja auch schon voll in den Vorbereitungen für das Wochenende. Da wollen wir gleich noch ein bisschen mehr drüber erfahren. Aber hast du irgendwem auf dem Zettel, wo du sagst, Leute, achtet mal darauf, das könnte eine große Überraschung werden am Wochenende?
Boah, also ich bin schon ein bisschen bei Dennis, was die Teams oder Teamreihenfolge angeht. Da bin ich schon bei Dennis, muss ich sagen. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendeine dicke Überraschung irgendwie von weiter hinten kommt. Ich glaube, Gasly war letztes Jahr Dritter, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also ja. Das war vielleicht auch noch eine Überraschung da. Glaube ich aber jetzt nicht, dass der das wieder schafft. Ich glaube, so die richtig dicke Überraschung wird es am Wochenende nicht geben. Ich glaube aber auch, dass Mercedes weit vorne mit dabei sein wird. Also vielleicht schaffen die es, also ich gehe davon aus, dass einer zumindest der Fahrer auch aufs Podium vielleicht fährt, dass wir vielleicht auch wieder so ein Podium haben, weißt du, wo drei verschiedene Teams am Ende stehen, drei Hersteller stehen. Das finde ich immer, ehrlich gesagt, am coolsten beim Motorsport, wenn es eben nicht nur mal zweimal Red Bull und vielleicht einmal Mercedes oder so, sondern es wirklich gemixt ist. Deswegen, ich glaube auch, also ich habe es ja eben gesagt, ich glaube, dass Verstappen ganz vorne ist. Ich glaube, dass Norris ehrlich gesagt dahinter kommt. Und Dritter wird dann, ich würde sagen Russell.
Jetzt nimm doch nicht deine Tipps schon vorweg.
Darf ich das noch nicht.
Das kommt doch noch.
Okay, dann habe ich euch aber jetzt schon hier genau gesagt, wie es ausgeht.
Ich habe es notiert.
Ihr könnt euch mal überlegen, ob er da mitgeht nachher.
Ja, machen wir gleich. Dennis, die Frage auch an dich, gerade auch so in Bezug aufs Mittelfeld natürlich, du schaust auf Alpine, klar, Oliver Oakes, da jetzt der neue Mann am Kommandostand, Bruno Fermat ist Geschichte, der trinkt jetzt seinen Rotwein ganz alleine und geht es da jetzt bergauf, geht es da weiter bergab, das sind Fragen für die nächste Woche natürlich auch. Glaubst du, in Sandford kann, wenn wir natürlich auch auf die Racing Bulls gucken, ja, auch da, denn Ricciardo jetzt seinen Platz behalten dürfen, aber auch der muss natürlich weiter kämpfen. Ja, der kämpft um ein Cockpit für 2025. Da scharrt ein Liam Lawson weiter mit den Hufen, aber auch andere Junioren im Hintergrund wie Isaac Hadja, die natürlich auch eine Chance haben wollen. Auch der, letztes Jahr in Sandford, dieser blöde Unfall, der ihm da passiert ist, wo er sich die Hand gebrochen hat und ihn wochenlang außer Gefecht gesetzt hat, kommt dann natürlich auch zurück, wird vielleicht auch dann nach gefragt am Wochenende logischerweise, ob das irgendwie noch einen Einfluss hat. Der wird sagen, nein, aber wer weiß das schon. Wie schätzt du das ein, gerade auch im Kampf im Mittelfeld?
Ja, ich glaube, das wird wirklich sehr spannend. Daniel Ricciardo hat ja mit Sandford, du hast es gerade gesagt, noch so ein bisschen seine Rechnung offen. Und ich halte immer noch die Racing Bulls für das beste Mittelfeldteam. Und du hast es eben gesagt, auch er ist in einer ähnlichen Situation wie Perez. Er hat bis jetzt nicht wirklich so funktioniert, wie man sich erhofft hat. War zwischendurch, was vielleicht sogar noch ein bisschen spannender bei ihm ist, trotzdem irgendwie in der Verlosung fürs Red Bull Cockpit. Und am Ende ist es jetzt, er behält den Sitz bei den Racing Bulls. Und die Frage ist, was macht das mit ihm? Was weiß er vielleicht auch schon über seine Zukunft, was wir nicht wissen? Und ich bin gespannt. Ich traue ihm absolut zu, dass er da sein, ähnlich wie damals in Monaco, so diesen Redemption Drive fährt, dass er da ein gutes Ergebnis reinfährt und sich mit Sandford wieder besser stellt, als wie es sicher momentan ist. Wie gesagt, der Unfall hat ihn ja letztes Jahr dann doch böse erwischt. Und ja, dahinter Williams Alpine, das ist natürlich ein spannendes Ding. Ich bin tatsächlich bei Alpine, vielleicht ist es dann auch die rosa-rote Brille, aber doch relativ positiv gestimmt auf die Zukunft, aber eher auf die weitere Zukunft. Also ich glaube, bis zu diesem großen Update, was sie angekündigt haben, was ja irgendwann in diesem Jahr noch folgen soll, wird erstmal nicht wirklich viel passieren. Zandvoort mag eine Strecke sein, die ihnen entgegenkommt. Letztes Jahr hatten sie da ein Podium mit Pierre Gasly, hat Laura ja gerade auch gesagt. Und dann haben wir Williams und da bin ich auch gespannt, wie die sich entwickeln, ob vielleicht diese Verpflichtung von Carlos Sainz, die ja doch schon ein großer Impact auch irgendwo ist, sich schon niederschlägt in Euphorie, dass man da schon was findet. Und mit Alex Albon hat man ja eben immerhin einen Mann, der wirklich um Punkte fahren kann, ne? Also Logan Sargeant, glaube ich jetzt nicht, dass der noch seine Wiederauferstehung feiert. Von daher, glaube ich, ist das ein ganz, ganz spannendes Ding. Und wir haben ja auch noch das Haas-Team nicht zu vergessen, ne? Auch die ja immer wieder mal mit wirklich tollen Leistungen da vorne vorbrechen. Allen voran Nico Hülkenberg. Also ich glaube, im Mittelfeld ist, und das geht momentan, glaube ich, auch ein bisschen unter, einfach weil wir vorne auch so viel Zweikampf haben. Also wir haben, glaube ich, wirklich eine Unvorhersehbarkeit in der Formel 1, die wir lange schon nicht mehr hatten. Und daher bin ich froh, dass Laura gerade ihre Tipps schon verraten hat. Das nehme ich schon mal mit. Aber ich glaube, es wird verdammt schwer, da irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen, weil es momentan sich in beiden Sphären, vorne und im Mittelfeld, auf einem ganz engen Level bewegt und einfach jede Kleinigkeit was auslösen kann, was eben den kompletten Rennverlauf auf den Kopf stellt.
Ich möchte übrigens sagen, ich habe meine Tipps schon vor Laura notiert. Ja,
ja,
das sind
klar.
Die gleichen Namen.
Nein, nicht ganz. Nicht ganz. Laura, nimm uns mit in deine Vorbereitung. Das würde mich noch interessieren. Wie sieht so eine Vorbereitungswoche für dich aus? Wann geht es dann für dich, für euch nach Sandford? Und wie sieht dann so der Arbeitsalltag für dich aus dort vor Ort?
Also ich hatte ja auch sozusagen Sommerpause, genauso wie die Fahrer. Allerdings Sommerpause eher vom Fußball. Und hatte ja zwischendurch auch mal die Formel 1 begleitet, wenn auch aus dem Studio raus, beim Großen Preis von Österreich. Da hatten wir ja zumindest das Sprintrennen, was wir live gezeigt haben bei RTL. Und ich bin eigentlich so eine, ich bin, würde ich jetzt einfach mal behaupten, immer auf dem neuesten Stand, weil es mich einfach interessiert. Auch jetzt, was die Sommerpause angeht, auch da war ja spannend, passiert da noch was auf dem Fahrermarkt, ne? Fahrerkarussell dreht sich weiter, ein paar Plätze gibt es noch in den Teams, ne? Wer besetzt die am Ende für nächstes Jahr? Deswegen, ich muss mich jetzt gar nicht so intensiv vorbereiten, dass ich mich stundenlang an Laptop setze und alles raussuche. Klar, man bringt sie auf den aktuellen Stand, das ist wichtig, aber vor Ort sprechen mit Leuten ist eigentlich immer das Beste, was man machen kann. Und ich reise am Freitagmorgen an, also das Team insgesamt ist schon ab Mittwoch vor Ort, weil eben Kameras und Co. eingestellt werden müssen. Da müssen Wege abgegangen werden. Also das, was wir eben als Zuschauer gar nicht so richtig mitkriegen, welche Arbeit immer dahinter steckt, die findet halt schon vorher immer statt. Ich reise dann Freitagmorgen an, also sehr, sehr früh, bin dann den ganzen Freitag schon an der Strecke. Werde mich da mit vielen Menschen unterhalten, freue mich auch viele wiederzusehen, die ich lange nicht gesehen habe. Ihr habt eben das Sky-Team angesprochen. Mit Peter und Co. habe ich auch lange Zeit in meiner Sky-Zeit zusammengearbeitet. Auch da freue ich mich immer drauf, die Kollegen wiederzusehen. Auch Tobi natürlich, der habt ihr auch eben gesagt, den Kameramann, Tobi Bannerfeld. Deswegen, das ist immer ganz schön, sich da auch ein bisschen auszutauschen, natürlich mit den Teams zu sprechen, sich Infos reinzuholen, aktuelle Sachen nochmal, die sich vielleicht in den letzten Tagen ergeben haben, sich einfach zu informieren. Ich werde dann auch das erste Mal tatsächlich Günther Steiner persönlich treffen. Wobei persönlich stimmt eigentlich nicht, weil ich habe ihn damals als Teamchef bei Haas natürlich interviewt schon. Aber er jetzt eben in einer ganz anderen Rolle als RTL-Experte an meiner Seite. Auch das finde ich immer spannend. Auch da muss man ja immer erstmal gucken, ne? Wie findet man da zusammen? Auch das finde ich immer super. Also das werde ich alles machen am Freitag. Netzwerken und gucken, welche Neuigkeiten es gibt. Und dann am Samstag wird einmal am Morgen die Zauberkugel eingeschmissen. Dann sieht man plötzlich ganz anders aus, fernsehtauglich. Und dann geht es an die Strecke. Also, und dann geht es ja auch immer wirklich holter die Polter. Da denkt man immer, ach komm, das ist erst am Mittag oder fast am Nachmittag. Aber da steckt eben auch viel, viel Arbeit hinter. Ne? Das Team hat sich immer dann schon vorher 5-mal zusammengesetzt. Wie gehen wir die Sendung an? Da wird jedes Detail besprochen, weil so viel Zeit bleibt ja dann am Ende des Tages nie. Und trotzdem möchte man natürlich alle wichtigen Themen eben mitnehmen oder den Zuschauern nahebringen. Und das ist eben auch das, also das, was ihr eben angesprochen habt. Es läuft momentan eben viel bei Sky, sprich immer zwischendurch kommen wir bei RTL dazu. Heißt aber auch, dass eben viele Zuschauer mal wieder in der Formel 1 vorbeischauen. Und die muss man natürlich auch mitnehmen. Die muss man vielleicht erklären, wie ist aktuell der Stand, was viele, die täglich gefühlt mit der Formel 1 zu tun haben, natürlich wissen. Aber die sozusagen reinseppen oder sagen, ach komm, wir wollen uns mal das schöne Hemd von Kai Ebel anschauen, die muss man eben dann noch auf einen aktuellen Stand bringen. Und deswegen ist das immer echt viel Arbeit, was das Team, insbesondere die Redaktion, vorher macht. Dann geht es halt auch schon los. Ne? Und wie gesagt, ich habe es eben gesagt, ich freue mich riesig darauf. Ich finde, vor Ort sein nochmal ist ganz anders als aus dem Studio auch heraus. Und ich war jetzt auch wirklich längere Zeit nicht vor Ort. Und deswegen ist das wirklich etwas total Besonderes für mich, weil Fußball, das ist so mehr oder weniger Alltag fast geworden. Auch das ist wunderschön und macht Spaß. Und jetzt Europameisterschaft und so, das ist natürlich eine große Ehre, dass man das alles machen darf und erleben darf. Aber Formel 1 ist halt wirklich was richtig Besonderes, weil ich eigentlich wie Dennis damit groß geworden bin und auch mit den Menschen groß geworden bin. Und ich weiß noch, wo ich das erste Mal zu Kai Ebel abgegeben habe, das war total crazy, weil ich kenne ihn halt gefühlt aus dem Fernsehen, seitdem ich 6 bin und da schön auf der Couch lag mit Papa und mir jedes Formel-1-Rennen angeguckt habe. Und deswegen, Formel 1 ist besonders und mir ist einfach immer wichtig oder ich freue mich darauf, das den Zuschauern auch wieder zu zeigen, hey, es hat sich in den letzten Rennen was getan, in dieser Saison etwas getan und das ist eben alles wieder enger und spannender. Und das wird super werden.
Ja, ich freue mich drauf. Also jedem, der Laura noch nicht in der Moderation erlebt hat. Ich habe ja auch das Glück gehabt, mit einer langen Europa-League-Saison letztes Jahr von Bayer Leverkusen sehr viel RTL gucken zu dürfen. Sehr viel Laura auch dann zu erleben in der Moderation. Ihr könnt euch auf eine wirklich sehr kompetente und sehr gute Moderatorin freuen, die sicherlich alles geben wird, um euch das Ganze schmackhaft zu machen, was ihr am Samstag ab 14.30 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr bei RTL sehen könnt, nämlich den großen Preis der Niederlande, die Qualifikation am Samstag logischerweise und das Rennen am Sonntag. So, und jetzt, Laura, hast ja deine Tipps im Grunde vorweggenommen, aber wir tippen ja hier bei uns nicht nur die ersten drei, sondern...
Ach so, ja. Alles durch oder was?
Ja, wir tippen die Pole Position, ja, dann den Zehntplatzierten und wer wird letzter gewerteter Fahrer? Du hast ja schon gesagt, Verstappen, Norris, Russell. Habe ich das richtig notiert, ja?
Ja, richtig.
So, also dann brauchen wir noch die Pole Position, den Zehntplatzierten und wer letzter gewerteter Fahrer wird.
Okay, Pole Position bin ich auch bei Verstappen. Zehnter, boah, das ist richtig, so richtig Mittelfeld, ne?
Ja, das ist richtig tief drin, du.
Oh, wen nehme ich denn da? Ich sag Gasly. Jetzt ist der Dritter, dieses Jahr Zehnter.
Ja, wär wie ein dritter Platz für Alpine.
Ja, stimmt. Komm, nehme Gasly. Boah, letzter. Boah, das ist immer so fies, ne? An wem glaubt man gar nicht?
Deswegen machen wir es ja.
Boah, ich sag Sergeant.
Ja, gut. Der einfache Tipp, ne? Das ist immer easy. So. Dennis, du machst gleich. Erstmal mache ich jetzt hier. Ich habe ja gesagt, es ist relativ gleich zu dem, was Laura auf dem Podium getippt hat. Ich sage auch Verstappen vor Norris, aber ich sage statt Russell Hamilton, aber trotzdem drei Teams. Team. Ja. Max Verstappen, Multipole Position, das habe ich auch getippt. Dann Daniel Ricciardo wird Zehnter, glaube ich, und Guan Yu Zhou wird Letzter.
Ja, dann fehlt noch mal einer, ne?
Ist richtig.
Also, ich sage, Lando Norris wird seinen zweiten Grand Prix gewinnen und auch die Pole holen. Dahinter Max Verstappen und auch auf Platz 3 wie Laura George Russell. Zehnter, und auch da kopiere ich Laura ganz dreist, Pierre Gasly. Einfach, weil ich es will. Und letzter, dann würde ich dann tatsächlich dich kopieren, Kevin, Guan Yu Zhou.
Gut, haben wir alle gegenseitig mal kopiert, ja, wie in der Schule. Und irgendeiner wird recht haben. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, bei unseren Tippspielen mitzumachen. Unser Kick-Tippspiel läuft, F1 Fantasy läuft. Und wenn ihr mit vielen Formel-1-Fans diskutieren möchtet an diesem Wochenende, dann kommt in unsere Gruppen Starting Grid F1 Fans bei Facebook, Starting Grid Fans bei Telegram und die Discord-Gruppe. Die ist natürlich auch offen. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Wir verlinken euch den Instagram-Auftritt von Laura. Wenn ihr möchtet, könnt ihr da auch reinfolgen. Uns könnt ihr folgen. Also ihr könnt alles verfolgen am Wochenende bei RTL, die Formel 1 im Free-TV. Da freuen wir uns sehr drauf mit Laura Papendick in der Moderation. Danke, dass du heute hier bei uns im Podcast wieder vorbeigeschaut hast. Hat uns sehr gefreut und uns sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank, dass ich mit dabei sein durfte. Immer wieder gerne. Es macht Spaß mit euch.
Dann nehmen wir dich beim Wort. Dann musst du noch mal kommen. Hilft alles nichts.
Ja, ja, ich komme.
Sehr gut, sehr schön. Ja, Dennis, dir auch vielen Dank. Wir sehen uns ja am Freitag im Stadion erstmal, ja, wenn es zum großen Aufeinandertreffen zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen kommt. Ja. Freue mich am meisten.
Das ist ein Duell bei euch, oder was?
Ja, gut. Ich hab's ja einfacher als er jetzt gerade. Ich habe ja schon den ersten Titel gewonnen dieses Jahr. Das hilft ja alles. Alles ganz mitnehmen. Wichtig. Ganz wichtig. Ist der, ganz wichtig, der wichtigste Titel des Jahres schon jetzt geholt. und dann natürlich am Wochenende auch die Formel 1. Keine Watchparty an diesem Wochenende auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Die gibt es erst wieder in Aserbaidschan. Aber wir sind natürlich nächste Woche wieder da und blicken dann auf den großen Preis der Niederlande zurück und blicken dann auch schon voraus auf Monza. Lieber Dennis, vielen Dank und bis Freitag.
Ja, bis Freitag und auch vielen Dank an Laura. Ich fand es sehr spannend und auch wirklich sehr viel Respekt, gerade wenn man in Fußstapfen eines Florian König, eines RTL-Gesichts geht, dann ist das eine große Aufgabe und ich finde, du hast sie schon in der Vergangenheit gut bewältigt und ich freue mich drauf, dir am Wochenende dabei zuzuschauen, wie du sie sicher wieder bravourös bewältigen wirst.
Vielen lieben Dank für die netten Worte. Ich werde mein Bestes geben, Flo gut zu vertreten, in Anführungsstrichen vertreten.
Nee, also wie gesagt, ich finde es auch schön, eine neue Generation und ich denke, da werden auch hoffentlich dann viele wieder ihre Liebe zur Formel 1 finden oder das erste Mal finden. Das würde mich auch persönlich sehr freuen.
In diesem Sinne, vielen lieben Dank euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.